Liebe Zuhörer im Internet, seien Sie mir ganz, ganz herzlich willkommen geheißen. Hier ist Ihr Pfarrer Hans Spiegel und Sie hören das Tagebuch eines Pfarrers. Heute, weil Freitag ist, einmal wiederum ein seelsorgerlicher Freitag. Mit diesem seelsorgerlichen Freitag heute beantworte ich eine ganze, ganze Reihe von E-Mails. Es gibt einen Typus von E-Mail, den beginne ich zu lesen, denkt man, okay, im vierten Absatz wird Folgendes stehen. Und ich habe natürlich recht. Jetzt gibt's alte Fragestellung im Rahmen der Pastoralpsychologie, soll man das Leuten sagen? Es gibt ein Gegenargument, das heißt, jeder Mensch ist individuell. Klar. Es gibt aber ein Pro-Argument und dieses Pro-Argument, das ist mir doch auch wiederum sehr, sehr wesentlich, das sagt, es ist unglaublich entlastend für einen Menschen, wenn er erfährt, dass er mit seinen Problemen nicht alleine ist. Worum geht's? Es gibt einen Typus von E-Mails, wo mir jemand schreibt, er oder sie braucht unbedingt Hilfe im Umgang mit einer schizophrenen Person. Mit diesem Anfang ist bereits klar, was passiert ist. Der oder die Schreiberin dieser E-Mails ist in die wahnhafte Struktur der Schizophrenie hineingerutscht. Nun muss man als allererstes sagen, die Schizophrenie gibt's nicht. Es ist vollkommener Blödsinn. Es gibt sozusagen ganz, ganz leichte Formen, es gibt ganz, ganz schwere Formen. Es gibt schizoide Episoden, das hat jetzt mit Schizophrenie hochgenau gar nichts zu tun, weil schon jeder Mensch hat irgendwann in seinem Leben eine schizophrene Episode. Das sind Episoden, da braucht, also das ist manchmal typisch, wenn bei Beerdigungsgesprächen ist es so, dass immer wieder irgendjemand gerade in einer leichten schizoiden Episode drinnen ist, also nicht wirklich unterscheiden kann, was ist Realität. Und was ist Einbildung? Das sind ganz, ganz leichte Formen, das sind Schutzformen. Also das hat jetzt mit einer vollen Schizophrenie gar nichts zu tun. Die Bandbreite der schizophrenen Erscheinungsformen ist gigantisch. Es gibt ganz leichte Formen, es gibt Leute, die sind trotz einer Schizophrenie mit einem dementsprechenden Arbeitsplatz zum Beispiel voll arbeitsfähig. Ich kenne zum Beispiel jemanden, der leidet unter Verfolgungswahn, hat aber das große, große Glück, dass genau der Verfolgungswahn an seinem Job sozusagen Grundvoraussetzung ist. Da muss man sich immer fragen, hat also dieser Arbeitsplatz diesen Verfolgungswahn erst provoziert und zum Ausbruch gebracht? Oder war das latent schon da und deswegen hat sich diese Person diesen Arbeitsplatz gesucht? Auf jeden Fall ist es eine Situation, dass die Person, obwohl eindeutig an einer Schizophrenie, einem Verfolgungswahn, das gehört in die schizophrenen Formen hinein, leidet, komplett, absolut und total arbeitsfähig ist. Nun, das ist nicht wirklich gegeben. Die meisten Schizophrenen sind extrem empfindsam. Sie sind durch ganz viele Dinge dieser Welt überfordert, sie können sie nicht wirklich einordnen. Das sind leichte Formen, die können sie also ganz gewaltig steigern bis hin dorthin, dass jemand dann Stimmen hört. Das sind also Schizophrenie generell. Die Aufspaltung des Ichs, also ein abgespaltener Ich-Kern dann sozusagen zu reden beginnt. Ich kenne Ehepaare, die schaffen das miteinander. Da ist eine Person schizophren und die gehen in totaler Liebe miteinander um. Ich möchte an dieser Stelle den großen Sigmund Freud zitieren. Sigmund Freud sagt einmal oder schreibt einmal in einem Brief an einen lieben Freund von ihm, wodurch heilen wir denn, wenn nicht durch Liebe? In der Tat ist Liebe das Einzige, was wirklich psychisch heilsam ist. Diese Liebe ist eine Sache, die eine sehr komplexe Geschichte ist. Nur um Ihnen etwas zu erzählen, gestern war es irrsinnig heiß, deswegen habe ich die Klimaanlage in meinem kleinen Twingo voll aufgedreht gehabt und die Arbeit also dann wirklich, um meine linke Schulter hat einen wunderschönen Zug abbekommen, also die tut das Ganzes weh. Mit mir im Moment liebevoll umzugehen bedeutet, sowohl meinen ziemlich ordentlichen Schmerz in der linken Schulter wahrzunehmen, als auch mir zu sagen, du, ja, das tut echt blöd weh, habe ich auch schon gehabt, blöde Geschichte. Und ansonsten sitzt es gerade da. Liebe kann und ist sehr, sehr oft etwas, was auch widerspricht. Weil es natürlich zeigt, dass einem das Gegenüber extrem wichtig ist. Wenn du zum Beispiel Schulterschmerzen hast, lässt die Schulter immer hängen oder ziehst es hoch, je nachdem halt. Und beides führt dazu, dass man sich noch mehr verspannt und es tut noch mehr weh und dann tut es richtig weh. Das heißt, hier muss etwas Korrigierendes kommen. Es gibt Paare, die schaffen das. Aber sie schaffen damit nichts anderes, als jedes gute Ehepaar schafft. Liebevoll miteinander umzugehen, einem dem Gegenüber zu demonstrieren, du bist mir unendlich wichtig. Und gleichzeitig zu sagen, so aber bitte nicht. Das geht nicht gut aus, wenn du das weitermachst. Hier muss jetzt ein End sein. Liebe ist etwas sehr, sehr Komplexes. Es gibt aber bei den meisten Menschen, die mir jetzt hier schreiben und um Rat bitten, eine ganz andere Situation. Die Situation selbst hat die Kontrolle übernommen. Man fühlt sich schuldig, man fühlt sich überfordert, man fühlt, dass man immer dem Gegenüber zu wenig tut. Und sehen Sie, das ist genau jener Punkt, um den es geht. Wenn Sie mit Personen zu tun haben, die eine Erkrankung im Bereich der Psychose haben, dann fragen Sie sich immer eines, haben Sie das Gefühl, zu wenig zu tun? Wenn Ihnen das geschieht, dann sage ich Ihnen eines, brechen Sie die Beziehung sofort ab. Nun, echte Beziehungen zeichnen sich dadurch aus, dass man gerade nicht das Gefühl hat, zu wenig zu tun. Man kann sehr ein gewissenhafter Mensch sein, sich herumzuüberlegen, ja, habe ich das jetzt richtig gemacht oder hätte ich mich da drum kümmern sollen und so weiter und so fort. Wenn aber ein permanenter Druck kommt, dass ich habe das Gefühl, ich tue zu wenig, dann hakt es. Wenn in diesen Beziehungsstrukturen eine Person mit Schizophrenie beteiligt ist, dann hakt es ganz, ganz, ganz gewaltig, weil in dem Moment ist das Wahnhafte dieser Person auf sie übergesprungen. Sie wissen schon, welche Antwort ich Ihnen gebe, wenn Sie mich fragen, wie soll ich mit einer schizophrenen Person umgehen, einer so psychoseerkrankten Person, an Spaltungserscheinungen, also massiven Spaltungserscheinungen erkrankten Person umgehen. Wenn Sie einmal so diese Frage haben, wenn Sie einmal betonen, Sie haben schlechtes Gewissen, dann werde ich Ihnen immer raten, lassen Sie es. Es hat einen sehr, sehr einfachen Grund, und zwar werde ich Ihnen nicht raten um Ihrer selbst willen, Sie sind ja gesund, sondern um des Erkrankten willen. Mit einem Psychotiker umzugehen ist eine unglaublich tiefe und große Form von Liebe. Sie verlangt genau das, was ich vorhin an meiner Schulter demonstrieren wollte. Auf der einen Seite eine ganz, ganz große Klarheit, wo immer und immer und immer wieder auf die Realität gepocht wird. Da ist niemand, der mit dir redet. Das musst jemandem dann sagen können. Du musst jemandem ganz einfache, alltägliche Dinge in großer, großer Klarheit sagen können. Das Ganze aber natürlich in großer Zugewandtheit oder bei Liebespaaren in Liebe. Wenn Sie einmal im Bereich des schlechten Gewissens drinnen sind, dann haben Sie nicht mehr die Möglichkeit, dieser Person genauso entgegenzukommen, dass Sie einfach sagen, bitte so und so ist es wirklich. Bei Schizophrenen muss man die ganze Zeit und immer wieder die Realität betonen. Das ist das Entscheidende. Sie dürfen sich nicht hineinziehen lassen in wahnhafte Strukturen. Sie dürfen nicht aus Überforderung heraus sagen, ja, ist schon gut, da ist irgendwo, was weiß ich, ein Gespenst oder sowas. Nein, ist nicht. Geht nicht. Vergessen Sie es. Dürfen Sie nicht. Wenn Sie einmal so weit kommen, dann schaden Sie dem Gegenüber. Besonders schaden tun Sie ihm natürlich dann, wenn Sie die Geduld verlieren. Also klar, jeder verliert irgendwann einmal die Geduld. Das ist eh klar. Also das ist jetzt nicht der Punkt. Sondern wenn sich das häuft, wenn sich das massiv häuft und in einer Art und Weise häuft, wo nicht mehr gesehen, nicht mehr verstanden wird, der kann nicht anders. Das Gegenüber kann einfach nicht anders. Sie müssen auf keinen Fall ein schlechtes Gewissen haben, weil Sie Christen sind. Sie sollten nur dann ein schlechtes Gewissen haben, wenn Sie den Auftrag Christi, Gutes zu tun, nicht mehr verstehen. Der Auftrag Christi, Gutes zu tun, ist immer zuerst die Frage, kann ich es überhaupt? Ich kann nicht am Hochkönig umrennen und irgendwelche abgestürzten Kletterer runterzahlen. Bei mir wäre der Vorteil, also nach einem Meter liege ich schon mit einem Beinbruch dort. Das würde also dann die Situation auch für die Rettungskräfte stark vereinfachen. Ich muss wissen, was kann ich und was kann ich nicht. Das, was ich nicht kann, ist für mein Gegenüber schädlich. Wenn Sie die Fragestellung des Handelns setzen, dann müssen Sie als erstes immer die Fragestellung stellen, kann ich hilfreich und sinnvoll handeln oder kann ich es eben nicht? Dann kann ich es woanders, aber wenn ich es nicht kann, dann kann ich es nicht. Dann darf ich es nicht, weil ich es nicht kann. Das ist an sich relativ klar. Manchmal, meine Lieben, die Sie mir solche E-Mails schreiben, müssen Sie wirklich einen Glauben haben. Nämlich den, dass es Menschen gibt, genau für diese Person, der Sie selbst nicht helfen können, weil Sie eingesponnen werden, weil Sie selbst in diese Strukturen hineinfallen. Es gibt andere Menschen, die wirklich helfen können. Und Sie werden an einem anderen Ort und bei anderen Menschen gebraucht. Der liebe Gott hat ganz, ganz, ganz wunderbare Möglichkeiten für uns, unseren christlichen Glauben, unsere Nächstenliebe wirklich zu leben. Aber es ist unser Ort und nicht jeder. Einen wunderschönen, gesegneten Abend euch allen.